weniger trotz ist es ja schon angekündigt worden, dass, oder angedroht worden, dass ich heute die Aufgabe übertragen bekommen habe, die Glykolyse mit Ihnen durchzusprechen. Glykolyse, sprich die Lyse, also das Zerschneiden von Glucose, ist ein wichtiger Bestandteil bei der Energiegewinnung und zwar eben auch vor allem bei uns heterotrophen Organismen. Wir hatten ja auch schon in der Zytologie mal diese unterschiedlichen Lebensformen uns angeguckt und heterotrophe Zellen sind eben dadurch charakterisiert, dass sie die Energie auch aus ja, organischen Verbindungen, Kohlenhydraten zum Beispiel, generieren müssen. Dreh- und Angelpunkt ist die Glucose, die im Rahmen der Photosynthese entsteht. Glucose ja nicht nur als wichtiger Baustein für die Energiegewinnung, sondern eben auch als Speichersubstanz, als Struktursubstanz, wenn Sie an die Zellwand von Pflanzen denken oder auch an die Zellwand von Bakterien. Letztendlich geht sehr viel auf die Glucose zurück. So, und wir heterotrophen Organismen verwenden eben dann das Kohlenhydrat, die Glucose, können auch Sauerstoff dazu einsetzen für die Energiegewinnung und was dabei entsteht, ist dann CO2 und H2O, also Kohlendioxid und Wasser, was dann wiederum von den photosynthetisierenden Zellen verwendet wird. Das Ganze bezeichnet man dann eben auch als Atmung. Also Energiegewinnung bei uns Heterotrophen, ein Bestandteil hier oben, den man dann als Glykolyse bezeichnet, ist dann die Verwendung von Glucose, die Metabolisierung von Glucose hin zu Pyruvat und dann eben letztendlich in die Atmungskette, die dann die Energie dann auch liefert. Wir verstoffwechseln natürlich nicht nur Kohlenhydrate in Form zum Beispiel von Stärke oder Glykogen, sondern wir können auch Fette oder Proteine verstoffwechseln. Fette werden abgebaut zu Fettsäuren, Proteine werden abgebaut zu Aminosäuren und auch diese Substanzen können letztendlich über den Zitratzyklus in die Atmungskette eingeführt werden und auch da wieder Energie liefern. So, aber heute wollen wir uns hier mit der Glykolyse auseinandersetzen, also die Verstoffwechslung von Kohlenhydraten und ich habe da mal die eine Abbildung aus dem Reinhard noch hergenommen, ein bisschen modifiziert. Letztendlich nehmen wir ja alle die Kohlenhydrate über die Nahrung auf, beispielsweise in Form von Saccharose, Laktose oder Stärke, Glykogen, wird zum Teil auch aus der Leber wieder reaktiviert. Und über verschiedene Enzyme werden diese Kohlenhydrate, diese Polysaccharide, abgebaut zu Glucose, beziehungsweise wenn nicht nur eine hydrolytische Spaltung der Stärke oder des Glykogens stattfindet, sondern auch eine phosphorolytische Spaltung, erhält man als Produkt Glucose-1-Phosphat. So, wenn wir jetzt die Glykolyse uns angucken, dann ist quasi das entscheidende Molekül, was hier reinkommt, nicht die Glucose selber, sondern wir brauchen als erstes wesentliches Molekül die Glucose als 6-Phosphat. Wir hatten gerade schon gesehen in dieser großen Übersicht, wir können Glykogenstärke über verschiedene Hydrolasen zu Glucose spalten. Dann wird diese Glucose über eine Hexokinase, also über ein Enzym, zu Glucose-6-Phosphat umgewandelt. Die andere Möglichkeit ist, dass eine phosphorolytische Spaltung stattfindet und eben Glucose-1-Phosphat entsteht. Und dann kommt ein zweites Enzym noch zu Trage, was quasi die Phosphatgruppe von der 1er-Position auf die 6er-Position überträgt, sodass auch wieder Glucose-6-Phosphat entsteht, was dann in die Glykolyse eingeht. Die Glykolyse als solche, dieser Stoffwechselweg, ist ubiquitär, uralt, hat sich also etabliert in der Evolution. Jeder, der Glucose irgendwie verwendet, jeder Organismus greift auf diese Glykolyse zurück. Nur damit Sie vielleicht den anderen Namen schon mal auch mal gehört haben, die Glykolyse wird nach ihren Entdeckern auch Emden-Meyerhof-Parnass-Weg oder EMP-Weg genannt. Aber Glykolyse ist eigentlich so das Wesentliche. Also, Glykolyse letztendlich der Vorgang, dass die Glucose am Anfang, beziehungsweise Glucose-6-Phosphat, eben zu Pyruvat abgebaut wird. Wir hatten gerade schon den ersten wesentlichen Vorgang erwähnt, dass also Glucose zu Glucose-6-Phosphat umgewandelt werden muss. Hier ist ein Enzym beteiligt, die sogenannte Hexokinase. Es ist immer die Frage, ob man sich solche Enzyme merken muss oder auswendig können muss. Sie können es auch einfach versuchen, indem Sie sich das Ganze herleiten. Kinasen allgemein sind Enzyme, die Phosphatgruppen irgendwo dranhängen. Es gibt auch durchaus Kinasen, die zum Beispiel Phosphatgruppen an irgendwelche Aminosäuren in Proteine anhängen. Ganz wichtige Kinasen, die in der Signaltransduktion in Zellen mit beteiligt sind. Und hier ist es eben so, dass diese Kinase eine Phosphatgruppe an Glucose dranhängt. Es gibt auch noch ein synonymes Enzym, die Glucokinase. Da steckt dann quasi schon das Substrat drin, das konkrete Substrat, also Glucose. Und auf der anderen Seite ist die Glucose natürlich auch eine Hexose. Und insofern kann man sich das ganz gut herleiten, dass man sagt, okay, dieses Enzym hängt eine Phosphatgruppe an eine Hexose dran, also heißt Hexokinase. So, und diese Phosphatgruppe muss natürlich irgendwo herkommen. Und Phosphatgruppen kommen typischerweise von ATP, also eigentlich einem Energieträger. Und jetzt ist natürlich die Frage, hallo, wir wollen eigentlich die Glykolyse machen, um Energie zu gewinnen und müssen jetzt erstmal Energie reinstecken. Das ist leider so, also am Anfang muss quasi erstmal Energie verbraucht werden, um dann die Substrate so weit vorzubereiten, dass auch wirklich dann zum Schluss wieder Energie rauskommt. Okay, also zunächst mal Glucose-6-Phosphat. Dieses Molekül ist jetzt natürlich auch sehr stark negativ geladen. Phosphatgruppen haben negative Ladungen mit dabei. Und dadurch wird quasi auch die Glucose in der Zelle festgehalten. Das Ganze, ich habe es, glaube ich, vergessen zu erwähnen, die Glykolyse findet im Zytoplasma statt. Es wird auch immer wieder gern im Staatsexamen gefragt, also die Glykolyse, Glucose kommt durch die Zellmembran in die Zelle hinein und wird dann im Zytoplasma auch direkt verstoffwechselt. Das ist natürlich eigentlich auch ganz geschickt, weil wenn man sich überlegt, Glykolyse ist so ein genereller Mechanismus, braucht also eigentlich kein zusätzliches Kompartiment in der Zelle. Also auch Bakterien können diese Glykolyse machen, haben ja auch ihr Zytoplasma. So, das ist also schon mal ein wichtiger Schritt für die Glykolyse. Jetzt kann allerdings diese Glucose-6-Phosphat nicht direkt umgesetzt werden, sondern wird zunächst mal isomerisiert. Die Glucose wird zu Fructose und das macht die sogenannte Glucose-6-Phosphat-Isomerase. Also da wird aus einer Glucose, also aus einer Aldose, eine Ketose. Einfach indem die Carbonylgruppe von dem C1 auf den C2 des Zuckers transferiert wird. In der offenkettigen Form kann man das vielleicht sich noch schöner vorstellen. Hier sieht man es aber auch von C1 nach C2. Also eine Isomerase. Auch da kann man sich wieder das relativ einfach herleiten, den Namen dieses Enzyms. Die Vorbereitung ist immer noch nicht abgeschlossen. Es muss nochmal Energie reingesteckt werden. Es wird also nochmal eine Phosphatgruppe angehängt. Das Enzym, was hier beteiligt ist, ist die Phosphofructokinase. Kann man auch wieder sich ableiten von dem vorhergehenden Molekül, von dem Substrat dieses Enzyms. Wir haben hier die Fructose-6-Phosphat. Dieses Enzym hängt nochmal eine Phosphatgruppe dran. Phosphofructose quasi als Substrat und deswegen die Phosphofructokinase. Und diese Phosphofructokinase hängt jetzt die Phosphatgruppe hier an Position 1 an, sodass wir letztendlich ein Molekül haben, was Fructose-1,6-Bisphosphat genannt wird. Diese Phosphofructokinase ist ein wesentliches Enzym innerhalb der Glykolyse. Die ist quasi so ein bisschen geschwindigkeitsbestimmend für die ganze nachfolgende Reaktion und wird durch verschiedene Moleküle auch kontrolliert. Zum einen, wenn viel ADP oder AMP da ist, wird sie stimuliert. Wenn viel ATP da ist, wird sie eher inhibiert. Ist auch irgendwo logisch, denn letztendlich soll ja das Ganze zur Energiegewinnung dienen. Das heißt, wenn schon Energie da ist, braucht man ja nicht noch mehr Energie und kann insofern hier inhibitorisch eingreifen. So, für den weiteren Schritt ist es ganz gut, wenn man sich diese Fructose-1,6-Bisphosphat mal in der offenkettigen Form anguckt, denn jetzt kommt ein Enzym mit rein, was diesen Sechserzucker, der ja relativ instabil ist, spaltet. Und zwar jetzt hier in der Form an der Stelle, beziehungsweise eben hier an der Stelle. Dieses Enzym, was jetzt hier dran beteiligt ist, ist eine sogenannte Aldolase. Die spaltet also diesen Sechserzucker in zwei Dreierzucker. Und der Name dieses Enzyms kommt daher, dass diese zwei Dreierzucker, die entstehen, wiederum eine Aldose und eine Ketose sind. Und wenn man ein Aldehyd mit einer Ketonfunktion addiert, dann nennt man das eben eine Aldoladdition und demzufolge kam eben der Name zustande Aldolase. Diese Aldolase liefert überwiegend diese Triose quasi, dieses Dihydroxyacetonphosphat, ist eine sehr stabile Verbindung und zu einem geringen Anteil das Glycerinaldehyd-3-Phosphat. Das Dumme ist, dass im Laufe der Glykolyse allerdings nur dieses Glycerinaldehyd-3-Phosphat weiterverwendet werden kann. Das heißt, dieses Dihydroxyacetonphosphat sollte tunlichst dann auch in dieses Glycerinaldehyd-3-Phosphat umgewandelt werden und das macht wieder mal eine Isomerase, die aufgrund der Tatsache, dass es hier ein Dreierzucker ist, der eine Phosphatgruppe trägt, als Triosephosphat-Isomerase bezeichnet wird. Also auch da wieder eine Umwandlung von Aldose in Ketose, beziehungsweise überwiegend umgekehrt, weil natürlich im Laufe der Glykolyse dieses Substrat hier abgezogen wird, weiterverarbeitet wird und dann ist das Gleichgewicht dieser Reaktion ganz eindeutig in diese Richtung hier verschoben. Ups. So, wie geht's weiter? Wir haben jetzt quasi schon zwei Dreierzucker aus einem Molekül Glucose hergestellt. Die Vorbereitungen sind soweit abgeschlossen. Jetzt kann es allmählich mal an eine Energiegewinnung gehen. Und da kommt jetzt ein Enzym mit rein, was als GAPDH abgekürzt wird. Und jetzt können Sie schon zumindest den ersten Teil sich herleiten. Wenn man sich anguckt, was das Substrat ist, Es ist Glycerinaldehyd-3-Phosphat und DH bedeutet Dehydrogenase. Und dieses Enzym hat ein aktives Zentrum, wie es sich für ein anständiges Enzym gehört. Und in diesem aktiven Zentrum ist ein Cysteinrest. Das heißt, da ist eine SH-Gruppe und diese SH-Gruppe geht eine kovalente Verbindung mit diesem Glycerinaldehyd-3-Phosphat ein, bildet also ein sogenanntes Thiohalbacetal. So, und jetzt kommt NAD+ mit ins Spiel und es kommt dazu, dass hier ein energiereicher Thioester ausgebildet wird. Immer noch hängt dieses Glycerinaldehyd-3-Phosphat an dem Enzym dran. Und anschließend kommt es dann zu einer phosphorolytischen Spaltung des Substrats von dem Enzym. Das heißt also, hier wird eine Phosphatgruppe durch die Spaltung drangehängt. Es entsteht dann ein sogenanntes Säureanhydrid und das Molekül, was entsteht, ist 3-Phosphoglycerin-1-Phosphat oder eben 1,3-bisphosphoglycerat. Das sind synonyme Begriffe, nur dass Sie beide schon mal gehört haben und ja, nicht durcheinander kommen quasi. Also hier entsteht jetzt dieses Säureanhydrid durch die phosphorolytische Abspaltung des Substrats und auch des Produkts quasi von dem Enzym. So, und jetzt haben wir hier 2 Phosphatgruppen und eine davon wird jetzt hergenommen, um ATP zu generieren. Auch da ist wieder ein Enzym dran beteiligt, die Phosphoglycerat-Kinase. So, und jetzt ist es irgendwie unlogisch. Kinasen, hatte ich ja vorhin erwähnt, sind eigentlich dazu da, um eine Phosphatgruppe an ein Substrat dran zu hängen. Aber der Name dieses Enzyms kommt quasi von der umgekehrten Reaktion, dass an 3-Phosphoglycerat eben nochmal eine Phosphatgruppe drangehängt wird und dann wieder dieses Produkt entsteht. Also manchmal ist es ein bisschen unlogisch, wie die Enzyme bezeichnet werden. Einmal geht es von der einen Richtung, also von der einen Substanz in die andere und dann kann es auch mal umgekehrt sein. Es kommt eben daher, dass Enzyme sehr oft auch umgekehrte Reaktionen katalysieren und insofern die Namensgebung zwei Wege eingehen kann. So, und jetzt hat man hier also eine Energiegewinnung, eine Phosphorylierung und nachdem diese Energiegewinnung dadurch kommt, dass quasi Phosphatgruppen von Substanzen, von Substraten abgespalten werden, um dann ATP zu bilden, nennt man das auch die Substratkettenphosphorylierung. Wenn Sie sich überlegen, wie der Hauptweg der Energiegewinnung ist in den Mitochondrien, dann wird es, oder ja, zum Teil eben auch in den Chloroplasten bei der Photosynthese, dann wird es ja immer über Protonengradienten gemacht, was dann als oxidative Phosphorylierung in den Mitochondrien bezeichnet wird, beziehungsweise als Photophosphorylierung in den Plastiden. Also ein anderer Mechanismus, was die Phosphorylierung angeht und deswegen eben hier die Bezeichnung Substratkettenphosphorylierung für die Energiegewinnung in der Glykolyse. Gut, also das erste ATP ist gewonnen und wenn man jetzt nochmal sich zurückerinnert, wir haben ja ein Molekül Glucose liefert letztendlich 2 Moleküle Glycerinaldehyd-3-Phosphat, die dann jeweils diesen Weg durchschreiten, dann haben wir jetzt hier schon 2 ATPs gewonnen, sprich die ATPs, die wir hier oben verbraucht haben, haben wir schon wieder drin. Also jetzt ist momentan die Energiebilanz ausgeglichen. So, wir sind aber noch nicht ganz angekommen beim Pyruvat. Wir haben jetzt 3 Phosphoglycerat. Und auch da wird wieder mal ein bisschen was verschoben, nämlich in diesem Fall die Phosphatgruppe von der Dreierposition auf die Zweierposition. Und das macht das Enzym Phosphoglycerat-Mutase. Es ändert also nur die Position der Phosphatgruppe. Aus 3 Phosphoglycerat wird 2 Phosphoglycerat. So, und jetzt kommt noch eine Enolase ins Spiel, die dann dafür sorgt, dass Wasser abgespalten wird und es entsteht Phosphoenolpyruvat. Und jetzt wird die nächste Energie gewonnen über die Pyruvatkinase. Auch da wieder ähnlich wie hier mit der Phosphoglyceratkinase, eigentlich von der Namensgebung her der umgekehrte katalytische Weg, aber es ist eben ganz wichtig hier diese Energiegewinnung in Form des ATPs. Also Pyruvatkinase liefert dann das Pyruvat und auch da wieder, es entstehen quasi pro Molekül Glucose nochmal 2 ATPs, die dann eben schon im Positiven, in der positiven Energiebilanz reinkommen. So, und wichtig ist, dass hier auch NADH plus H plus entsteht, was dann ebenfalls in die Atmungskette mit eingebracht werden kann und auch nochmal für die Energieproduktion zur Verfügung steht. So, wenn man sich jetzt nochmal aufsummiert, was man an enzymatischen Reaktionen hat, dann haben wir zum einen schon mal Phosphatgruppentransfers, nämlich 4 Kinasen innerhalb dieses ganzen Weges, die jeweils eine Phosphatgruppe von ATP auf ein Intermediat bzw. von einem Intermediat auf ATP transferieren, bei Pyruvatkinase zum Beispiel. Diese Kinasen brauchen immer Magnesium-Ionen dazu, damit sie ihre Arbeit erledigen können. Wir haben 2-mal Isomerasen, die Aldosen in Ketosen umwandeln, beziehungsweise umgekehrt. Wir haben eine Aldolspaltung, nämlich dann, wenn der C6-Zucker in 2 C3-Einheiten gespalten wird. Wir haben eine Oxidation und Phosphorylierung in Form der GAPDH, eine Dehydrogenase, katalysiert den Elektronentransfer vom Substrat auf NAD+, wobei eben das Substrat phosphoryliert wird. Wir haben eine Phosphatgruppenumlagerung, das war diese Mutase, die das 3-Phosphoglycerat in 2-Phosphoglycerat umgewandelt hat. Intramolekular wird also dieser Phosphatrest von einem Sauerstoffatom auf das nächste übertragen. Und schließlich haben wir hier noch eine Dehydratation, dass eine Dehydrase, also eine Enolase, spaltet aus einem Intermediat ein Wassermolekül unter Bildung einer Doppelbindung. So, und die Energiebilanz hier nochmal aufgeführt. Wir haben also die 2 Phosphorylierungen der Hexosen, die jetzt immer Energie brauchen. Allerdings entstehen eben pro Hexose dann 2 Triosen und bei diesen 2 Triosen, bei der Weiterverarbeitung dieser 2 Triosen, entstehen bei der GAPDH-Reaktion jeweils pro Triose einmal NADH plus H plus, dann bei 2 Triosen eben 2-mal das Ganze. Bei der Substratkettenphosphorylierung entsteht dann 2-mal ein ATP jeweils und bei der Phosphoenolpyruvatkinase-Reaktion nochmal diese 2 ATP, sodass wir pro Hexose in Summe 2 ATP und 2 Moleküle NADH plus H plus generiert haben. Von der reinen Energie hier ist es jetzt noch nicht so ganz dramatisch viel, aber letztendlich wird ja dieses Pyruvat dann in Acetyl-CoA umgewandelt, dann dem Citratzyklus zugeführt und kann dann über die Atmungskette nochmal so richtig Energie liefern. Also hier schon mal so ein bisschen ATP und NADH plus H+, was eben auch direkt in die Atmungskette reingehen kann. So, dieser Weg ist allerdings davon abhängig, dass wir wirklich aerobe Bedingungen haben. Atmungskette braucht Sauerstoff. Wenn jetzt das Pyruvat nicht in den Citratzyklus eingehen kann und das NADH plus H+ nicht über die Atmungskette regeneriert werden kann, weil eben kein Sauerstoff da ist, was passiert dann mit den beiden Produkten? Meine Energie wird sowieso verbraucht, aber das muss ja irgendwie abgeführt werden, weiter verwertet werden, damit dieser Weg hier oben, die Glykolyse, auch weiterhin ablaufen kann. Und da kommt die Gärung mit ins Spiel. Unter anaeroben Bedingungen läuft also die Gärung ab, das heißt, das Pyruvat und das NADH werden weiterverarbeitet bzw. regeneriert. Milchsäuregärung machen wir auch, wenn beispielsweise die Muskeln zu wenig Sauerstoff kriegen bei einer entsprechenden Aktivität. Wir haben eine Laktatehydrogenase, genauso wie Milchsäurebakterien, und das regeneriert quasi dieses NADH plus H+, indem eben die Elektronen letztendlich direkt auf das Pyruvat transferiert werden und daraus dann Laktat entsteht. Das ist eigentlich eine sehr einfache Lösung. Wenn man nicht die Möglichkeit hat, das Ganze über Sauerstoff zu regenerieren bzw. weiter zu verarbeiten, dann nimmt man einfach die zwei kritischen Substanzen, schmeißt es zusammen und generiert daraus eben Laktat. Die andere Möglichkeit, die zum Beispiel die Bäckerhefe oder die Bierhefe machen kann, ist die alkoholische Gärung. Auch da wird das Pyruvat hergenommen, allerdings nicht direkt zur Regeneration von NADH plus H+ verwendet, sondern es wird zunächst mal über die sogenannte Pyruvat-Dekarboxylase um CO2 erleichtert und es wird Acetaldehyd gebildet. Die Pyruvat-Dekarboxylase wird auch später nochmal eine Rolle spielen, wenn wir die oxidative, also die aerobe Weiterverwertung von Pyruvat uns noch angucken. Dieses Acetaldehyd ist allerdings nur ein Zwischenprodukt, denn dann kommt die sogenannte Alkoholdehydrogenase mit ins Spiel. Hier wird jetzt dann das NADH plus H+ regeneriert und es entsteht dabei Ethanol. Also das ist so der Weg, der zum Beispiel von Saccharomyces cerevisiae eingeschlagen wird, um Zucker zu Ethanol zu verarbeiten. Also auch da ist die Glykolyse vorgeschaltet, es entsteht Pyruvat und anschließend eben Ethanol. Wir haben auch eine Alkoholdehydrogenase, machen aber eben nicht die Reaktion in diese Richtung, sondern wenn wir Alkohol trinken, brauchen wir die Alkoholdehydrogenase, um den umgekehrten Weg zu machen, also sprich Ethanol abzubauen. Und da wissen Sie, dass es eben unterschiedliche Ausstattungen gibt. Die einen haben mehr von dem Enzym, die anderen weniger. Und insofern können eben die einen mehr Alkohol vertragen als die anderen. Also auch bei uns wird praktisch dann aus Ethanol die rückwärtige Reaktion durchgeführt, sodass wir zunächst mal Acetaldehyd bilden. So, die Glykolyse, hat man gesagt, findet im Zytoplasma statt. Die anderen Reaktionen hier, die jetzt hier so blau eingekastelt sind, also von den Fettsäuren, von den Aminosäuren, von Pyruvat aus, der Citratzyklus, die Atmungskette, findet in den Mitochondrien statt. Atmungskette, oxidative Phosphorylierung in der inneren Mitochondrienmembran, weil wir über die Atmungskette einen Protonengradienten erzeugen, der dann für die Generierung des ATPs verwendet wird. Hier nur mal ein kurzer Blick auf so ein Mitochondrium. Das ist letztendlich ja die Energiefabrik, das Kraftwerk der Zelle, hat eine Doppelmembran, so eine äußere Membran und eine innere Membran. Und diese innere Membran, die hat auch noch eine dramatische Oberflächenvergrößerung, indem sie in so Falten eingelegt wird. In der Matrix der Mitochondrien findet dann der Citratzyklus statt, Fettsäureabbau, und in der inneren Membran eben dann die Atmungskette und die oxidative Phosphorylierung. Deswegen ist es auch wichtig, dass die Oberfläche dieser inneren Membran so stark vergrößert ist. So, ein wichtiger Schritt für die Weiterverarbeitung der ursprünglichen Glucose ist der Schritt vom Pyruvat hin zum Acetyl-CoA. Denn das geht dann in den Citratzyklus ein. Hier findet eine oxidative Dekarboxylierung des Pyruvats statt. Also auch da ist wieder diese Pyruvat-Dekarboxylase beteiligt. Und insgesamt findet diese oxidative Dekarboxylierung an einem großen Enzymkomplex statt, der als Pyruvat-Dehydrogenase-Komplex bezeichnet wird. So, hier haben wir unser Pyruvat, das also in diesen Komplex eintritt. Und dieser Komplex hat eine ganze Anzahl von Kofaktoren. Zum einen schon mal das Thiaminpyrophosphat, abgekürzt TPP oder Vitamin B1. Dann Liponsäure, CoA-SH, dann FAD und NAD+. Diese Reaktion findet zunächst mal so statt, dass das Pyruvat hier an dieses Thiaminpyrophosphat gebunden wird und dann durch entsprechende Umlagerungen und eine Dekarboxylierung das Hydroxyethyl-Thiaminpyrophosphat entsteht. Und von diesem Hydroxyethyl-Thiaminpyrophosphat wird diese Acetylgruppe dann auf dieses Lipon-Amid übertragen, sodass hier Acetyl-Dihydrolipon-Amid entsteht, was wiederum einen Thioester enthält. Bei der Acetyltransferase-Aktivität dieses ganzen Enzymkomplexes wird dann Acetyl-CoA gebildet und dieses Liponamid wird quasi entlassen, muss allerdings wieder regeneriert werden. Wir haben hier jetzt plötzlich diese offene Form mit den beiden SH-Gruppen. Das muss natürlich wieder in die ursprüngliche Form zurückgewandelt werden, weil sonst haben wir ja kein echtes Enzym, was wieder wieder zur Verfügung steht. Und hierfür wird FAD benötigt zur Regeneration und es entsteht dann eben FADH+. Auch das muss wieder regeneriert werden und dafür brauchen wir dann NAD+, was dann praktisch hier die Elektronen übernimmt. So, was letztendlich dann rauskommt pro Hexose, ist, dass wir ausgehend von der von unserer Glucose ja zwei Pyruvateinheiten bekommen, die dann letztendlich zu dem Acetyl-CoA umgewandelt werden. Das heißt also, pro Hexose bekommen wir zwei Moleküle Acetyl-CoA und nachdem hier jeweils auch NADH plus H plus entsteht, haben wir auch nochmal zwei Moleküle NADH plus H plus, die hier daraus resultieren. So, nochmal zur Erinnerung, wir haben jetzt da eigentlich noch diese fünf beteiligten Coenzyme, die bei dieser oxidativen Dekarboxylierung von Pyruvat mit beteiligt sind, Thiaminpyrophosphat, Liponsäure, HSCoA, NAD+ und FAD, wobei jetzt hier Liponsäure und auch das FAD eigentlich eher oder ja, eigentlich eher zu diesen prosthetischen Gruppen zu zählen sind, zu bezeichnen sind. Nochmal zur Erinnerung, prosthetische Gruppen sind letztendlich ja auch Coenzyme, unterscheiden sich allerdings von den klassischen Coenzymen, wie hier zum Beispiel Thiaminpyrophosphat oder HSCoA, dadurch, dass sie zum einen kovalent gebunden sind an das Enzym und zum anderen, ich meine, kovalent gebunden können auch Aminosäuren sein, aber sie sind eben keine, Aminosäuren sind nicht fester Bestandteil der Proteinsequenz. So, und irgendwie war ich jetzt ziemlich schnell durch den Stoff. Ich habe keine Folien mehr für die Glykolyse und dann machen wir heute einfach früher Schluss. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.